ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Thorsten Schröder.
Hallo und ganz herzlich willkommen heute zur später Stunde zu den Tagesthemen am Ostermontag.
Willkommen auch von mir.
Ja, heute ist der 1. April und der Satz, Kiffen ist jetzt überall erlaubt, wäre wohl noch vor einigen Jahren als echter April-Scherz durchgegangen. Seit heute allerdings ist es nun tatsächlich legal, sich einen Joint anzuzünden. Es ist aber nicht so, dass die Politik benebelt dem Cannabis Rauch und Rausch sich ergeben hätte. Die Ampelkoalition will damit, wie sie betont, den illegalen Markt schwächen und die Drogenkriminalität besser bekämpfen. Die größte Herausforderung ist aber, noch gibt es gar keinen legalen Stoff. Der darf erst ab dem 1. Juli in sogenannten Cannabis-Social-Clubs angebaut werden. Und überhaupt sind da noch viele offene Fragen. Diejenigen, die diese neue Freiheit heute feiern, interessiert das allerdings kaum. Aus Hamburg, Christian Stichler.
Feier! Sendung!
Endlich legal einen durchziehen, in aller Öffentlichkeit unweit der Hamburger Landungsbrücken. Das feiern sie hier.
Für uns ist es ein historischer Tag und ich bin unglaublich stolz, dass es trotz dieses Schiedwetters hier so viele Leute heute hergeschafft haben und zeigen, wie wichtig ihnen dieser Tag heute ist.
Der Ort am Hafen ist, wie es das Gesetz verlangt, gut gewählt, mit ausreichend Abstand zu Schulen oder Kindergärten. Ein Selfie mit Joint, für sie ein Stück neuer Freiheit.
Sensationell. Endlich nicht mehr verstecken, dass es legalisiert wird.
Für Zehntausende bedeutet der heutige Tag auch das Ende einer Strafverfolgung durch die Justiz. Für Maria ist das eigene Aktenzeichen Geschichte.
Heute war der letzte Tag, an dem ich die Ratenzahlung beendet habe von der Strafe, die ich zahlen musste. Also es ist ein richtig krasser Tag für mich. Also.
Ganz anders die Stimmung am Hamburger Universitätsklinikum. Hier fürchtet man die Folgen der Teillegalisierung und eines möglichen steigenden Konsums.
Damit nehmen auch die Schäden, die Gesundheitsgefahren durch den Cannabisgebrauch zu. Das sind Suchtentwicklungen, Psychosen, Angststörungen, depressive Störungen, Suizide im Zusammenhang mit Cannabisgebrauch.
Beim Bund deutscher Kriminalbeamter ist man ebenfalls skeptisch. Denn Cannabis kann man in Deutschland legal noch gar nicht kaufen. Es bleibt nur der Eigenanbau oder der Schwarzmarkt. Und der werde auch in Zukunft nicht so schnell verschwinden.
Der gelegentliche Konsum, der wird immer beim Dealer auf der Straße landen, weil alles andere ist wahnsinnig aufwendig. Ich muss ja Mitglied einer Anbauvereinigung sein, wo ich eigen anziehe, wo ich eigen Pflanzen für mich heranziehe oder eben zu Hause für mich Pflanzen gedeihen lasse.
Da seit heute jeder 25 Gramm Haschisch mit sich führen darf, werde es zudem deutlich schwieriger, den illegalen Handel von Dealern zu unterbinden.
Es ist ein Riesenproblem, das nachzuweisen, weil der immer sagen wird, das ist meins, das darf ich dabei haben, ja, und handeln tue ich hier nicht.
Andreas Gerhold will mit seinem Verein von Juli an selbst Cannabis anbauen und nicht nur Nutzhanf wie hier. Aber vieles sei noch unklar.
Die Länder müssen jetzt erst anfangen festzulegen, welche Behörden sollen zuständig sein, was muss denn im Antragsprozess abgefragt und kontrolliert werden. All das muss jetzt erst aufgebaut werden. Dafür bieten wir allerdings Hilfe an und fordern eben auch Beteiligung ein.
Ein Gesetz mit neuen Freiheiten und noch vielen ungeklärten Fragen. Der Praxistest hat gerade erst begonnen.
Ein Bild, das wie aus zwei Welten wirkt. Ein Moment größter Zerstörung und ein Arzt oder Pfleger, der offenbar direkt von einer Operation oder Versorgung eines Patienten kommt. Aber das hier sind nicht zwei Welten, das ist das völlig zerstörte Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Israel hat seinen erneuten Militäreinsatz dort nur nach 2 Wochen offiziell beendet. Etwa 200 militante Palästinenser der Hamas sollen getötet worden sein. Aber während dieser Angriffe mussten etliche Patienten und auch Personal in der Klinik weiter ausharren. Eine unvorstellbare Situation, wie Nadja Armbrust berichtet.
Heute Morgen in Gaza-Stadt. Die israelische Armee teilt mit, dass sie sich nach 2 Wochen intensiver Kämpfe vom Shifa-Krankenhaus zurückziehe. Unter den Menschen, die das Gelände besichtigen, ist auch der amtierende Direktor des Krankenhauses. Die meisten Gebäude des Al-Shifa-Komplexes wurden vollständig zerstört und verbrannt. Der Schaden ist enorm. Es ist nicht möglich, im Al-Shifa-Komplex wieder zu arbeiten. Al-Shifa ist für immer verschwunden. Satellitenaufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Vor dem Krieg war Al-Shifa der größte Krankenhauskomplex im Gazastreifen. Jetzt ist es ein Trümmerfeld. Mehr als 100 Patienten haben laut Weltgesundheitsorganisation während der Kämpfe hier ausgeharrt, darunter auch Bara al-Shawish. Wir waren 150 Patienten und 50 Mitarbeiter des Krankenhauses. Das Essen reichte überhaupt nicht aus. Keine Behandlung, keine Medikamente, nichts. Rund um die Uhr Bombenangriffe, die nicht aufhörten. Das israelische Militär veröffentlicht Aufnahmen der Kämpfe. Sie sollen auch Waffenfunde zeigen. Die Armee war erneut auf das Krankenhaus vorgerückt, weil sie dort Kommandozentren der Hamas und des islamischen Dschihads vermutete. Ich glaube, dass zukünftige Militärstrategen die Operation der Spezialeinheiten zur Räumung des Krankenhauses als den Goldstandard der urbanen Kriegsführung studieren werden. In New York reagieren die Vereinten Nationen auf den Abzug der israelischen Truppen. Wir planen eine Mission in das Krankenhaus, sobald wir dorthin gelangen können, um die Menschen medizinisch zu versorgen und den Zustand des Krankenhauses zu beurteilen. In Jerusalem protestieren unterdessen Demonstranten den zweiten Tag in Folge vor dem Parlament für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln und für Neuwahlen. Viele von ihnen haben bereits vor dem Krieg monatelang gegen die Justizreform demonstriert. Die Leute hier sind davon überzeugt, dass Netanjahu und seine Regierung, solange sie an der Macht sind, Israel nur Schaden zufügen. Und die vernünftigste Schlussfolgerung ist, alles zu tun, um sie zu stürzen. Das ist das Ende, absolut. Bis Mittwoch sollen die Protestaktionen dauern. Dafür haben die Demonstranten eigens ein Camp aufgebaut.
In Tel Aviv verfolgt Christian Limpert für uns die Entwicklungen in Jerusalem. Protestieren also seit gestern tausende Menschen gegen die Regierung Netanjahu und fordern eine Waffenruhe. Darüber wurde heute in Kairo wieder verhandelt. Wie stehen die Chancen für eine Feuerpause?
Nun, der Druck auf die Regierung Netanjahu, der wächst. Das zeigen eben diese Demonstrationen, die tatsächlich wieder richtig groß werden. Die Verhandlungen, das ist richtig, in Kairo gehen weiter. Allerdings gibt es nichts konkret Neues. Knackpunkte bleiben. Gegenseitige Forderungen, die Hamas zum Beispiel, die fordert, dass die Menschen in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren können und sich das israelische Militär komplett dort zurückzieht. Das will Israel nicht akzeptieren. Es gibt immer wieder Meldungen, wonach man sich in kleinen Punkten einigt, aber der große Durchbruch, der ist bislang nicht zu erwarten.
Nun wird im Gazastreifen ja seit Wochen eine Bodenoffensive des israelischen Militärs in Rafah erwartet. Vertreter der israelischen Regierung sind dazu nun doch noch einmal mit den USA ins Gespräch gekommen. Wie ist da der Stand?
Israelische Medien melden, dass ein Online-Treffen vor wenigen Minuten zu Ende gegangen ist. Die Amerikaner haben wohl noch einmal vor einer Offensive gewarnt. Im US-Außenministerium hat man wohl von einem Versagen Israels gesprochen mit Blick auf den nördlichen Gazastreifen. Die Tatsache, dass das israelische Militär dort im Shifa-Krankenhaus noch einmal operieren musste, um das Wiedererstarken der Hamas dort zu bekämpfen, das sei eben aus Sicht der Amerikaner ein Versagen der israelischen Politik. Gleichzeitig sieht man kein gutes Konzept, kein überzeugendes Konzept, wie man 1,5 Millionen Zivilisten aus Rafah sicher evakuieren möchte. Und auch die israelische Haltung bleibt die gleiche. Netanjahu hat vor dem Treffen noch einmal gesagt, das Ziel bleibe die komplette Zerschlagung der Hamas. Dazu gehören eben auch die Bataillone in Rafah. Und aus dem Verteidigungsministerium hieß es, dass man diese Operation durchführen werde mit oder ohne Amerikaner. Denn natürlich ist man sich hier bewusst, dass es keine ernsten Konsequenzen in Israel zu befürchten gibt. Denn die amerikanischen Militärhilfen an Israel, die gehen ja weiter.
Dankeschön, Christian Limpert nach Tel Aviv.
Gerne.
Und wir bleiben im Nahen Osten mit weiteren Nachrichten und dir, Thorsten.
Bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf das Gelände der iranischen Botschaft in Damaskus sind nach Angaben der iranischen Revolutionsgarde 7 ihrer Mitglieder getötet worden, unter ihnen 2 Generäle. Israels Militär kommentierte die Berichte nicht. Es greift aber immer wieder iranische Ziele in Syrien an. Bei den Kommunalwahlen in der Türkei hat die Partei von Präsident Erdogan eine schwere Schlappe erlitten. Die sozialdemokratische Oppositionspartei CHP wurde stärkste Kraft. Sie gewann in 35 der 81 Provinzen, nicht nur in den Metropolen Istanbul und Ankara, sondern auch in einigen früheren Hochburgen von Erdogans Partei AKP. Die Preise für Gas und Fernwärme dürften von heute an steigen, denn es gilt wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19%. Die Bundesregierung hatte den Steuersatz nach Beginn des Ukraine-Krieges wegen massiv gestiegener Energiepreise auf 7% gesenkt. Erleichterungen gibt es für Menschen in der Ausbildung. Studierende erhalten das Deutschland-Ticket ab sofort zum ermäßigten Preis. Für Auszubildende im ersten Lehrjahr gibt es jetzt einen Mobilitätszuschuss. Der frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat sein Bundestagsmandat niedergelegt. Gründe für den Schritt nannte der CSU-Politiker nicht. Auch zu seiner beruflichen Zukunft gab er keine Auskunft. Scheuer war seit 2002 Mitglied des Bundestages. 2018 wurde er Verkehrsminister unter Kanzlerin Merkel. In diesem Amt sorgte er vor allem mit der gescheiterten Pkw-Maut für massive Kritik. Und das waren die weiteren Nachrichten des Tages. Und jetzt geht's wieder weiter mit dir, Julia.
Danke. Ja, draußen sein im Wald verbinden wohl die meisten von uns mit idyllischer Ruhe, die höchstens mal von einem sanften Blätterrauschen untermalt wird. Aber schon längst ist es an manchen Orten mit der Harmonie im Wald vorbei, denn seit der Pandemie haben viele den Wald für sich entdeckt. Manche sprechen sogar schon vom Freizeitdruck, nicht für die Menschen, sondern für den Wald. Auch deshalb will die Ampelkoalition offenbar ran ans Bundeswaldgesetz. Ja, das gibt es tatsächlich. Noch ist es ein Entwurf, aber was, wenn der Gesetz wird? Dann müssten Mountainbiker sich womöglich ganz andere Wege suchen, wie Rudolf Heinz berichtet.
Mountainbiker wie hier im bayerischen Steinwald könnten schon bald ausgebremst werden. Ein durchgestochener Entwurf des neuen Bundeswaldgesetzes sieht vor, dass Mountainbiken im Wald eingeschränkt werden soll. Die Radfahrerszene ist in heller Aufregung. Sie fürchten, aus dem Wald gedrängt zu werden.
Ein Wanderweg gab es früher auch nicht. Der wurde in die Natur reingemeißelt. Und jetzt muss das Gleiche beim Mountainbiken passieren. Und eigentlich brauchen wir keine extra Wege.
Die Koalition in Berlin will das gut 50 Jahre alte Bundeswaldgesetz überarbeiten. Dabei soll auch das Betreten des Waldes neu geregelt werden. Ein Verbot für Radfahrer wird es laut Bundeslandwirtschaftsministerium aber nicht geben. In Zukunft sollen die Bundesländer noch einfacher entscheiden können, was sie für geeignete Wege halten und wo Mountainbiker fahren dürfen.
Wir arbeiten mit einem Bundeswaldgesetz aus den 70er Jahren, in denen der Klimawandel, das Artensterben noch überhaupt keine Rolle spielen. Es ist unsere Aufgabe, die uns der Koalitionsvertrag auf den Weg gegeben hat, das Bundeswaldgesetz an den Stand der heutigen Zeit anzupassen.
Mountainbike-Verbände sehen den Vorschlag kritisch. Ihrer Meinung nach entsteht dadurch zu viel Bürokratie.
Wenn Sie schon mal versucht haben, Mountainbike-Touren selbst auf Forstwegen auszuweisen als Tourismus, dann wissen Sie, dass das ein immenser Abstimmungsaufwand ist. Und dann hängt nur an so einem kleinen Mountainbike-Wegweiser Ihr Betretungsrecht. Und ist der Wegweiser weg, sind Sie in der Ordnungswidrigkeit.
Waldbesitzer Bastian Träger kennt die Diskussion um das Bundeswaldgesetz. Seiner Meinung nach leidet der Wald unter einem enormen Freizeitdruck. Seit Corona haben viele Menschen den Wald für sich entdeckt und deshalb, so findet er, müssen auch die Gesetze angepasst werden.
Auf Wegen ist es überhaupt kein Problem, fahren zu können. Das Problem beginnt eigentlich dann abseits der Straße. Zaunbeschädigungen, die passieren, sei es durch umgefahrene Pflanzen, sei es durch Leute, die Nägel in Bäume reinhauen, weil sie da eine Rampe drüber bauen wollen. Sowas sollte man nicht machen. Das ist aber auch der geringste Teil dafür von den Menschen.
Bastian Träger zeigt, wie es gehen könnte. Hier in der Oberpfalz hat er zusammen mit einem Mountainbike-Verein einen Trail am Waldrand gebaut. Jetzt haben alle etwas davon. Die Sportler und die Natur.
Millionen Menschen fiebern in knapp 6 Wochen wieder mit beim Eurovision Song Contest in Malmö. Die große Show glanzvoller Pop-Performance. Diese Fans haben hier gestern ihren Stars zugejubelt bei der Eurovision. So heißt der größte europäische Tanz- und Song-Contest jüdischer Jugendlicher. Der Name des Wettbewerbs ist natürlich vom ESC inspiriert. Ein klangvolles Treffen, das es schon lange gibt. Aber gerade jetzt soll es auch zeigen, wir lassen uns nicht unterkriegen und feiern. Junges jüdisches Leben in Deutschland. Sophie Mühlmann war mittendrin in Hannover bei der Eurovision.
5, 6, 7, 8.
Nochmal den Song durchgehen, die Choreografie, wieder und wieder. Seit 10 Uhr probt Sophie Nemtschenko mit ihrer Gruppe vom Atid Chai Jugendzentrum in Hannover ihren großen Auftritt für den Abend.
Verliere mich da nicht, verliere
In ihrem selbstgeschriebenen Lied singen sie über Licht und Hoffnung. In einem Alltag, in dem sie als jüdische Jugendliche allzu oft angefeindet werden.
Mir wurde schon scheiß Juden hinterhergeschrien. Es wurden Sachen gepostet auf Instagram, auf TikTok. Und es ist sehr, sehr schlimm. Aber man muss sich dagegen wehren. Man muss gegen Antisemitismus ankämpfen.
Backstage, hinter der Bühne, treffen die Jugendlichen aus den verschiedenen deutschen Städten aufeinander. Aufgekratzt vom Lampenfieber, fast 500 Jungen und Mädchen aus 13 jüdischen Zentren.
Unser Jugendzentrum heißt hier Atitrai und das bedeutet übersetzt, also Atit bedeutet Zukunft und Chai bedeutet Leben oder lebt. Und wir wollen damit so ein bisschen ausdrücken, dass die Zukunft lebt und wir die Jugend des Judentums immer am Leben halten.
Für sie ist diese Botschaft in diesem Jahr wichtiger denn je. Nach dem 7. Oktober und dem Terrorangriff der Hamas auf Israel ist auch der Eurovision-Wettbewerb nicht mehr derselbe.
Man sieht an jeder Ecke Polizisten, egal wo man hinguckt, es sind immer Polizisten da. Und es ist traurig, aber das sind halt die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen.
Der Wettbewerb ist für die Kids auch eine Ablenkung. Ein großes gemeinsames Projekt, in das sie all ihre Energie stecken und das ihre Köpfe frei macht von den dunklen Gedanken. Vor der Generalprobe steigt die Aufregung.
Ich will euer schönstes Lächeln sehen. Ich will euch motiviert sehen.
Das Motto in diesem Jahr, Time to Shine, Zeit zu glänzen. Und auch wenn wir sonst als Juden in der Minderzahl sind, hier und heute sind wir die Mehrheit.
In meiner Klasse zum Beispiel, ich bin die einzige Jüdin. Und wenn ich jetzt hierher komme, dann sagt jeder, ich bin jüdisch. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend, dass es tatsächlich einen Ort gibt, an dem man sowas hört.
Und dann endlich ist der große Moment gekommen. Gewonnen haben die Kids aus Hannover am Ende nicht. Aber dieses starke Gefühl der Gemeinschaft, das nehmen sie mit.
Und gewonnen hat übrigens das Jugendzentrum Halef aus Stuttgart. In Stuttgart gab es heute auch von oben den ein oder anderen Lichtblick. Hier im Norden war es dagegen grau und nass. Sven, dürfen wir uns morgen denn im ganzen Land auf Stuttgarter Verhältnisse freuen?
Da sage ich mal ganz vorsichtig nein, obwohl ich einen solchen Start in eine Sendung ja gar nicht schön finde, gleich nein zu sagen. Aber es wird sehr wechselhaft, es wird kühl und ich will ganz kurz noch mal Ostern rückbilanzieren. Schlicht und einfach aus der Erkenntnis heraus, Ostern, ich habe es vor zwei, drei Tagen mal gesagt, kann ja zwischen dem 22. März, der Ostersonntag, und dem 25. April liegen. Deswegen gibt es natürlich große Temperaturschwankungen. Aber 2013 war es genau wie gestern am 31. März, Ostersonntag. -2,1 Grad Höchsttemperatur in Harzgerode. Ostern kann auch heiß sein. 1949 über 30 Grad. Und der Höchstwert jetzt in Deutschland 24,9 Grad gemessen in Cottbus an diesem Osterfest. Wir gucken nach vorne. Wenn Ostern nächste Woche wäre, dann würden wir sagen, oha, in München Sommer 25 bis 30 Grad. Wir werden das in der Woche natürlich jetzt weiterverfolgen. Jetzt gucken wir auf das unmittelbare Wetter. Was passiert ist, dass der Regen sich im Norden in Schleswig-Holstein Richtung Ostsee zurückzieht. Dann gibt es eine kleine Pause. Dann kommen die ersten Schauer schon morgen früh und morgen Vormittag hinterher. Und jetzt sieht man hier eindrücklich, es gibt morgen die sonnigen Abschnitte, aber es gibt dann auch immer wieder mal eine Dusche von oben. Temperaturen in der Früh 4 bis 9 Grad und morgen Nachmittag geht es dann mal gerade auf 10 bis 16 Grad hoch. Also wir müssen uns wieder etwas rückgewöhnen. Wie gesagt, die Wärme kommt dann wieder. Mittwoch ähnlich durchwachsen, am Donnerstag, da ziehen sich die Schauer zurück und es gibt im Südwesten, Julia, schon wieder 20 Grad.
Dankeschön, Sven. Ja, das war's von uns, von den Ostermontagstagesthemen. Hier geht's weiter mit dem Spielfilm Der Rosengarten von Madame Bernet.
Und Nachrichten, wann immer Sie wollen, gibt's auf tagesschau.de.
Ja, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn Sie mögen, dann schon in der Fußball-Halbzeitpause um 21.35 Uhr. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.